suchst du nicht das Deine, sondern das, was Jesus Christus dient. Unter diesem Thema betrachten wir heute Morgen Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 19 bis 30. Gustav Benz erzählte von einer Schulklasse, die vor der Schulentlassung stand. Der Lehrer fragte jeden Schüler, was willst du denn werden nach dem Schulabschluss? Nun, dann berichteten die Schüler fröhlich von dem Beruf, den sie gerne machen würden. Ganz begeistert waren sie, wo wollen sie in die Lehre gehen, wo wollen sie arbeiten. Aber einer der Schüler schwieg zunächst, der gab keine Antwort von seinen Berufswünschen. Und auf mehrmalige Nachfrage hin sagte er schließlich, ich will ein Segen werden. Ich will ein Segen werden. Was passierte? Die Klasse lachte laut hinaus. Ah, ein Segen, was ist denn das? Also wir wollen Schreiner oder Maurer oder IT-Experte oder irgendwas werden. Aber der will ein Segen werden. Aber der Lehrer sagte, indem er ihm über das Haupt strich, lieber Junge, du hast die allerschönste Antwort gegeben. Hast die allerschönste Antwort gegeben. Ein Segen für den Herrn und für die Menschen. Ja, es geht heute um das Thema Dienst und Gaben. Was suchen wir? Nur das, was uns dient oder was dem anderen dient, was Christus dient und unserem Nächsten dient. Und wir lesen dazu jetzt ab Vers 19 in Philipper 2, zunächst mal im Zusammenhang. Der Apostel Paulus schreibt, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich, oder manche übersetzen auch, der in der Weise eines Blutsverwandten, für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Doch ich habe es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Soweit das Wort Gottes. Suchst du nicht das Deine, sondern das, was Christus dient? Der Apostel Paulus schreibt hier ganz persönlich und doch hat das auch eine tiefe Bedeutung, auch für uns heute, für Menschen aller Generationen. Es geht in Gemeinden immer sehr persönlich zu. Es gibt da treue Mitarbeiter und es gibt solche, die es nicht so genau nehmen. Es gibt solche, die ihre Gaben einsetzen zum Bau des Reiches Gottes, andere, die vergraben sie. Auf letzterem liegt kein Segen. Ja, wir kennen die Gleichnisse Jesu über die Talente, die entweder eingesetzt werden oder vergraben werden. Wer sie einsetzt, der bekommt noch mehr dazu. Wer sie vergräbt, der wird bestraft. So sehen wir in verschiedenen Gleichnissen von den anvertrauten Talenten zum Beispiel. Nein, so sollen wir nicht damit umgehen. Ich habe mal ein Gedicht gelesen von R. Baumbach. Er hat gesagt, und das soll heißen praktisch, dass jeder irgendwelche Gaben hat. Herr Baumbach hat geschrieben als Gedicht, kann ich nicht Dombaumeister sein, behau ich als Steinmetz einen Stein. Fehlt mir auch dazu Geschick und Verstand, dann trage ich Mörtel herbei und Sand. Es gibt verschiedene Begabungen. Ein Dombaumeister, der das große Werk anpackt, Planung, man kann heute sagen, der Architekt, ja. Und wenn ich das nicht machen kann, dann behaue ich die Steine als Steinmetz. Dann bin ich Handwerker und arbeite in den einzelnen Steinen, baue Stein auf Stein, Maurer zum Beispiel. Und wenn ich auch das nicht kann, dann ist es so, wie ich, Lothar Gastmann, das gemacht habe bei unserem Gemeindebau. Ich habe dann für die Maurer, für die Handwerker das Material herbeigetragen. Kann man auch machen, ja. Also Handwerk ist nicht so meine Gabe, eher schreiben, wisst ihr ja, oder auch predigen, aber dann Mauern und so, da habe ich viel gelernt bei den Brüdern. Aber so hat jeder seine Gaben und wichtig ist, dass wir nicht sagen, ja, dann gehe ich einfach nicht auf die Baustelle, ich will mich ja nicht blamieren, ich kann nicht mauern, ich kann nicht schreinern. Ja, aber ich kann helfen, ich kann Hilfsdienste leisten und deshalb seid ihr nicht zu schade, den Dienst zu tun, den du tun kannst. Bin da reich gesegnet worden, auch wenn es manchmal peinlich war, wenn ich immer fragen musste, wie macht man denn das, wie mischt man hier den Beton an, wie viel Prozent Zement und was ist das andere Zement?
6 Schaufeln Zement.
6 Schaufeln Zement.
Und dann kommt Sand dazu.
Sand.
Das weiß ich jetzt nicht mehr, da haben wir auch.
Ja, ja.
Und dann bist du auf dem richtigen Weg.
Und Wasser. Wasser muss auch dazu. Also, das weiß ich, ja. Haben wir mal eine ganze Woche eine Decke zementiert oder ja, weiß nicht, oder gegipst. Jedenfalls habe ich das mit angemischt. Da war ich richtig froh, dass ich das auch machen konnte dann. Ja, also man kann lernen, die Gaben einsetzen. Und so ist, wenn du eine Gabe vom Herrn hast, dann setz sie ein. Und jetzt wollen wir mal Vers für Vers betrachten, was der Apostel hier schreibt über seine Mitarbeiter. Hier werden 2 ja namentlich genannt. Timotheus, das heißt Gottesfurcht, und Epaphroditus, schwer auszusprechen. Da steckt der Name Aphrodite drin, das ist die Göttin der Liebe im Griechentum gewesen. Und das bedeutet der Günstling der Aphrodite, also der Liebesgöttin. Man kann auch sagen, der Liebliche, der Liebevolle, er steht praktisch für die Liebe. Auch dieser Name, das war ein wirklicher Mensch, der so geheißen hat, aber auch sein Name bedeutet, der lieblich ist, der liebevoll ist. Ja, zunächst einmal Timotheus, Vers 19. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus, oder Timotheus lesen es auch manche, bald zu euch zu senden. Ja, aber Timotheus ist richtig, richtig. Timotheus, Time, die Ehrfurcht, Theos, Gott, die Ehrfurcht vor Gott. Respekt vor Gott, Gottesfurcht. Ihn zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Also wie gesagt, man kann auch übersetzen, statt redlich, in der Weise eines Blutsverwandten. Also der ganz eng verbunden ist mit dem Apostel Paulus, jetzt nicht wirklich leiblich verwandt, aber diese geistliche Blutsverwandtschaft. Wir sagen auch als Christen, wir haben die gleiche Blutgruppe, wenn wir eines Geistes sind, wenn wir einer Gesinnung sind und das gleiche Ziel verfolgen. Aber zunächst mal Vers 19. Der Apostel Paulus schreibt hier, er will Timotheus also senden zu den Philippern, damit auch er ermutigt wird, wenn er erfährt, wie es um sie steht. Und die Frage stellt sich auch an uns, interessierst du dich für das Ergehen anderer, wie es den anderen geht, wie es den Gemeindegliedern geht, wie es jedem Einzelnen der Gemeinde geht, den Großen, den Kleinen, den Jungen und Alten. Es ist schön, wenn wir in unseren Gemeinden auch eine Gebetsliste führen, wo alle Namen drinstehen, von den Menschen, die in die Gemeinde kommen, auch die Kinder, auch die Besucher, die Gemeindeglieder, alle, dass wir für sie beten können, dass der Herr sie stärkt im Glauben, dass manche überhaupt erstmal zum Glauben kommen, ja, es sind ja nicht alle schon bekehrt, dass ihnen geholfen wird, auch wenn sie krank sind und so weiter. Bist du auch ein treuer Beter, hast du eine Gebetsliste und gehst immer wieder auf die Knie für deine Geschwister und auch für die, die noch ferne vom Herrn sind, damit sie umkehren. Also ihm ist es wichtig zu wissen, wie es um die Philipper steht. Und das kann man auch beziehen auf jede Art von Gemeinde heutzutage, wie es um die Gemeinde in Pforzheim steht, um die Gemeinde in Bad Hainach und so weiter. Ja, überall dürfen wir, wo wir hingestellt sind, wir können nicht für die ganze Welt beten, konkret aber beten für den Ort, wo wir hingestellt sind. Dann Vers 20 nochmal, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung in der Weise eines Blutsverwandten. Das hat mich traurig gemacht, wo ich das gelesen habe. Niemand von gleicher Gesinnung. Ist es nicht auch manchmal so in den Gemeinden, dass man nicht mit allen so eng zusammenarbeiten kann, dass die Menschen auch eben sehr unterschiedlich sind, dass es oft nur wenige wirklich ganz treue Diener und Dienerinnen gibt, auf die man sich, ich sag mal, 100% verlassen kann, dass die auch da sind, dass die auch das wirklich umsetzen, was sie versprochen haben zu machen, zum Beispiel den Küchendienst beim Erntedankfest. Manche Gemeinden feiern morgen Erntedankfest. Da brauchen wir auch die Dienste, dass die treu ausgeführt werden. Es kann nicht sein, dass dann das Essen nicht da ist, dass der Erntedankaltar nicht geschmückt ist, dass die Fahrdienste nicht wahrgenommen werden. Es kann nicht sein. Es muss sein, dass man sich drauf verlassen kann, dass die alten Menschen, die abgeholt werden, auch wissen, die jungen Geschwister stehen um die und die Zeit vor meiner Tür. Das sind alles treue Dienste. Und auf den Timotheus konnte sich der Apostel Paulus verlassen. Der hat so redlich gesorgt für die Anliegen der Philipper, und sorgen wir redlich für die Anliegen unserer Geschwister, unserer Gemeinde. Gehörst du zu denen, auf die man sich verlassen kann? Betrachten wir noch ein bisschen näher den Timotheus. Da haben wir ja noch wenig gesagt. Im Briefeingang stand der Name auch schon, aber da wollte ich ja viel über den Brief erklären. Jetzt wollen wir Timotheus ein bisschen näher betrachten. Um ihn geht es ja. Und dann noch um den anderen Bruder, den Epaphroditus. Er kommt zum ersten Mal vor in Apostelgeschichte 16. Dürft ihr gerne aufschlagen. Apostelgeschichte 16. Ich lese mal ab Vers 1. Ab Vers 1. Es kam aber nach Derbe und Lystra, er kam nach Derbe und Lystra, und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er kannte also beide Kulturen und auch religiösen Herkünfte, ja. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Da haben wir schon, auch da wird schon gesagt, also das ist ein Mann, der ist wirklich zuverlässig, schon von seiner Herkunft her, der hat gelernt, treu zu dienen. Und wo er Christ wurde, dann hat er es wirklich auch in die Gemeinde eingebracht. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden, um der Juden willen, die in jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Paulus war ja unterwegs mit Silas und er nahm jetzt noch Timotheus zu sich. Und sie zogen dann durch Phrygien, Galatien, nach Mysien kamen sie und wollten nach Bithynien reisen, aber das wurde ihnen verwehrt. Und dann kamen sie nach Troas und dann heißt in Vers 9, in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, also er hat eine Schau bekommen vom Herrn. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wir haben gestern das Thema Gehorsam gehabt. Sofort haben sie gehorcht, nicht lange gezögert und hin und her diskutiert. Ja, können wir das? Haben wir die Mittel? Wird da nicht ein Sturm sein auf dem Meer? Nein, sie sind sofort dahin gezogen. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis, das heißt Neustadt, und von dort nach Philippi. Philippi, um es nochmal deutlich zu sagen, das liegt nicht direkt am Meer, sondern 15 Kilometer landeinwärts, und zwar an dem Fluss Gangites. Ja, ich habe mal gesagt am Meer, aber das war allgemein gemeint. Es sind 15 Kilometer landeinwärts, da ist der Fluss, der ins Meer mündet. Und da haben sie ja auch dann die Lydia getroffen, die Frauen, wo sich dann einige bekehrt haben, wo dann die Hausgemeinde entstanden ist in Philippi. So waren die Anfänge der Gemeinde in Philippi und überhaupt in Europa. Ein ganz wichtiger Schritt war das, nach Mazedonien zu ziehen, der heilsgeschichtlich von großer Bedeutung ist. Und da war dann der Timotheus dabei, kam nach Philippi und man kann davon ausgehen, dass er dort auch den Epaphroditus, haben Sie da kennengelernt, das ist praktisch der Verbindungsmann zwischen Philippi und dem Apostel Paulus in der Gefangenschaft in Rom, der da auch den Brief dann überbracht hat, von Rom zu den Philippern, der Philipperbrief. Das werden wir gleich auch noch hören. Aber zunächst zu Timotheus. Also ein treuer, zuverlässiger Christ ist er, das ist der Timotheus, der redlich für das Anliegen eintritt. Und jetzt kommt auch der sehr erschütternde Vers 21. Denn Sie, ja, wer sind Sie? Vielleicht jetzt nicht alle anderen, aber doch viele, leider auch in Gemeinden, muss man folgern. Sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Dass hier alle steht, hat mich schon schockiert. Also es war wohl damals so beim Apostel Paulus, dass in seiner Umgebung es nur ganz vereinzelt wirklich treue Brüder gab. Und es heißt ja auch, dass fast alle ihn verlassen hatten, auch in seiner Gefangenschaft. Ich glaube, der Arzt Lukas war noch bei ihm. Wer noch, müssen wir jetzt nochmal nachlesen. Ja, aber wenn es dann wirklich ernst wird, wenn es an die Verfolgung geht, dann werden nur wenige standhalten. Das müssen wir ganz realistisch sehen. Wir haben es ja auch schon ein bisschen jetzt erlebt mit diesen ganzen zum Teil übertriebenen Maßnahmen, wie viele Leute da schwach geworden, umgekippt sind, alles mit sich haben machen lassen, nur damit sie wieder reisen können und ins Restaurant können und so weiter. So schnell ist der Gruppendruck und die Anpassung. Und man prüft gar nicht mehr, macht das eigentlich Sinn, ist das eigentlich richtig? Ja, ich sage es mal allgemein. Und so kann es auch sein, wenn mal gesagt wird, du kannst nur noch einkaufen, wenn du dir ein Mahlzeichen aufprägen lässt. Das Mahlzeichen des Tieres, ja, wie viele auch, die sich Christen nennen, werden da umfallen und sagen, ich kann doch nicht verhungern, ich muss ja meine Familie versorgen, also was für ein kleines Zeichen. Innerlich bleibe ich ja Christ, aber das ist nicht richtig. Ein solcher Mensch wird nicht bestehen. Und hier stellt sich aber grundsätzlich jetzt noch die Frage, sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Die Frage an jeden von uns, bist du ein Egoist oder dienst du dem Herrn Jesus und deinem Nächsten? Und aus welchen Motiven dienst du ihm? Was ist das, wenn es hier steht, sie suchen alle das Ihre? Was ist das Ihre, was sie suchen? Das kann Ruhm sein. Das kann Macht sein. Kann Geld sein. Der Mammon hat ja viele im Griff. Kann auch in Gemeinden passieren, dass die Geldsucht da einzieht. Oder irgendwelche anderen Süchte und Bindungen. Will ich jetzt gar nicht alles hier aufzählen. Also vor allem Fallstricke sind hier Ruhm, Macht, Geld, auch Sexualität und vieles andere, was auch gestandene Christen zu Fall bringen kann, wenn wir nicht wachsam sind. Müssen alle wachsam bleiben. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber es gibt leider auch in der neueren Kirchengeschichte etliche Beispiele, wo Menschen gefallen sind, also nicht Gott gefallen haben, sondern gefallen sind. Und welche Schande wirft das auf die Gemeinde des Herrn. Deshalb, wir sollen den Herrn bitten, dass wir treu sind, dass er uns stärkt und bewahrt vor dem Bösen, und dass wir wirklich das suchen, was Christi Jesu ist. Nicht unser eigenen Vorteil, nicht unser Sofa-Christentum oder unsere Bequemlichkeit. Und welche Strapazen hat ein Apostel Paulus, hat ein Timotheus auf sich genommen, um das Evangelium in vielen Ländern damals zu verkündigen? Und was machen wir? Sind wir zu bequem, auf die Straße zu gehen und einen einfachen Straßeneinsatz mitzumachen? Gut, man kann sagen, nicht jeder hat die Gabe, mit fremden Menschen zu sprechen. Aber du kannst deinen Nachbarn, den Herrn, bezeugen. Du kannst in Briefkästen Traktate einwerfen. Du kannst auch im Internet vieles verschicken und dich zum Herrn bekennen. Also schweige nicht, sondern diene dem Herrn. Dann Vers 22. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Er hat sich bewährt. Er hat reine Motive gehabt. Ich denke, sicherlich war er auch nicht perfekt. Ja, ist keiner von uns, auch der Apostel Paulus nicht. Wir brauchen alle die Gnade und Vergebung durch den Herrn. Aber er hat sich doch bewährt. Es gibt eben Menschen, die wirklich es ernst nehmen im Glauben, die treu sind und sich bewähren. Wie kann man sich bewähren im Dienst des Herrn? Zum Beispiel, wenn man pünktlich ist, wenn man nicht zu spät kommt zu den Versammlungen. Auch eine große Not. Viel Gemeinde ist so, da kommt eine halbe Stunde vorher, wo man an sich zum Gebet trifft, nur wenige. Und dann die große Masse strömt dann so Punkt 10 hinein, dass man sich noch auf die Füße tritt. Das ist nicht vorbildlich. Ja. Das ist nicht vorbildlich. Besser ist es, in Ruhe zu kommen, schon auch im Gemeindehaus zu beten und dann auch zur Gebetsgemeinschaft zu gehen und dann den Gottesdienst dem Herrn hinzulegen. Pünktlichkeit ist ganz wichtig. Überpünktlich, also früher kommen noch, wenn man Zeit hat, auch zum Gebet. Zuverlässigkeit, habe ich schon Beispiele genannt. Führe ich meine Dienste zuverlässig aus. Aber nicht nur zuverlässig, sondern auch ausdauernd. Es ist so, dass viele gut begonnen haben. Ich habe es ja selber erlebt bei unseren Missionseinsätzen in Pforzheim, machen wir jetzt ja schon 10 Jahre seit der Gründung der Gemeinde. Da waren Brüder und auch Schwestern dabei, eine Zeit lang, 1 Jahr, 2 Jahre, und plötzlich hast du nicht mehr gesehen. Ja, was ist los? Ja, die gehen jetzt irgendwo anders hin oder wollen nichts mehr wissen vom Glauben und was auch immer. Das verstehe ich nicht unter zuverlässig und ausdauernd. Ausdauernd. Zuverlässigkeit bewährt sich auch in der Ausdauer, dass ich fest dabei bleibe und nicht so heute himmelhoch jauchzend bin und morgen zu Tode betrübt. Was ist das für ein Christsein? Das ist eher eine psychische Krankheit. Ja, himmelhoch jauchzend. Man nennt das manisch depressiv, aber das ist heute weit verbreitet. Ich könnte euch x Beispiele nennen, wo Menschen, oh, ich will jetzt jeden Tag missionieren und noch mehr und noch mehr und nachher ist gar nichts mehr. Das sage ich doch lieber so, machen wir es einmal im Monat richtig und überfordern die Leute nicht und dann machen wir es aber, bis der Herr uns abruft. Versteht ihr? Also 10 Jahre sind wir schon dabei, aber nicht alle, leider nicht alle. Viele, die so übertrieben fromm agiert haben, die sind weg vom Fenster. Und die, die sagen, ja, jeden Tag dem Herrn dienen, so wie er es uns zuteilt, ohne uns da jetzt zum Burnout zu verausgaben, die sind immer noch dabei. Versteht ihr, was ich sagen will? Es geht nicht um himmelhoch jauchzend oder betrübt, sondern um ausdauerndes, konstantes, nüchternes, aber konsequentes Christsein. Das ist das, was ich auch versuche, so zu leben. Ich sage immer solchen Leuten, die so übertrieben sind, bleibt auf dem Boden, seid ausdauernd, seid in einem Jahr auch noch dabei und macht euch und andere nicht kaputt mit eurem Übereifer. Habt ihr das auch schon erlebt, so übereifrige Leute, die dann nachher einfach wegkippen, weil sie merken, also die waren total übertrieben, schwärmerisch, abgehoben und da kannst du ja nur enttäuscht werden über dich und andere. Das kannst du nicht durchhalten, weder du selber noch andere, denen du es aufzwingen willst. Und gerade die sagen, ich will immer noch mehr, ich will noch mehr Heiligen Geist, die kommen in die Schwarmkreise hinein und kriegen dann falsche Geister. Und dann sind sie psychisch oder sogar okkult belastet. Nein, das soll nicht sein. Sich bewähren, pünktlich sein, zuverlässig sein, aber auch ausdauernd sein im Glaubensleben. Nicht abheben, sondern auf dem Fundament Jesus Christus seine Frucht bringen. Gold, Silber, Edelsteine, geistlich gesagt. Aber so, dass es konstant ist und nicht heute so und morgen anders. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen wollte. Ja, wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat, dem Evangelium. Wie ein Kind dem Vater. Und da stellt sich die Frage, hast auch du geistliche Vorbilder, geistliche Eltern, die dir den Glauben vorleben. Aber Vorsicht, häng dich nicht an Menschen, auch nicht an Prediger. Das ist auch so ein Problem. Da hat man sich jahrelang an Prediger gehängt und plötzlich, extreme Beispiele, kam raus, dass der Geld hinterzogen hat oder in Ehen sich eingemischt oder was auch immer. Ja, was ist jetzt? Bin ich jetzt nicht mehr gläubig, weil der versagt hat? Deshalb, ich sage euch nur, hängt euch nicht an Menschen. Ich habe es 3-mal erlebt, dass ich selber gedacht habe, der ist jetzt mein absolutes Vorbild. Und ich wurde jedes Mal enttäuscht. Und auch über mich selber wurde ich enttäuscht, dass ich auch nicht so perfekt bin, wie ich gern wäre. Also da müssen wir ganz ehrlich sein. Deshalb, wir dürfen geistliche Vorbilder haben. Wir dürfen geistliche Biografien lesen von Missionsgründern und Missionaren und bibeltreuen Theologen. Aber es sind alles Menschen. Der einzige Vollkommene, der auf Erden gewandelt ist, ist unser Herr Jesus Christus. Und deshalb heißt es auch auf dem Berg der Verklärung, als zunächst Mose und Elia erschienen waren, die waren dann plötzlich weg und sie sahen niemand als Jesus allein. Solus Christus, allein Jesus Christus. Das ist das Entscheidende, liebe Geschwister. Allein Jesus will ich sehen. Er wird mich nicht enttäuschen. Es gibt auch diesen Predigertourismus. Man kann natürlich schon mal einen Prediger hören und dahin fahren, aber man sollte das nicht zu einem Volkssport machen, sondern dankbar sein für jede geistliche Botschaft, die bibeltreu ist, die man hören darf, ob es jetzt gelehrte oder ungelehrte Brüder sind, spielt keine Rolle. Wenn sie vom Heiligen Geist geleitet sind, dann wird der Herr zu uns sprechen. Ich weiß es immer von mir, wenn Leute da nach Pforzheim kommen Nur wenn ich predige, ich sage immer, wir haben so viele Brüder, die bei uns ein gutes Wort bringen können, ihr dürft jeden Sonntag kommen. Ja, also müsst da nicht von Personen abhängig machen. Ich bin gerade froh, dass bei uns so ist, dass da nicht immer die gleichen predigen, sondern dass wir uns abwechseln. Da entsteht also nicht dieser Guru-Kult, das wollen wir gar nicht haben, sowas. Ich hoffe, ihr könnt mich da auch verstehen. Aber geistliche Vorbilder, ja, aber immer in der Nüchternheit, wer uns nie enttäuscht, ist der Herr Jesus. Wir dürfen bei Brüdern, auch bei Schwestern lernen, die Gutes getan haben im Reich Gottes, das Gute behaltet, aber prüfet alles, ja, prüfet alles und das Gute behaltet. Dann Vers 23. Diesen, also den Timotheus, hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht dem Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Er möchte ihn also nach Philippi senden und auch die Philipper selber besuchen. Er hat Hoffnung, auch aufgrund der Gebete für ihn, dass er freikommt und wieder dorthin reisen kann nach Makedonien. Und jetzt aber kommt er noch nicht, auch der Timotheus kommt nicht, sondern er sendet, ich habe es ja schon erwähnt, den Epaphroditus, jetzt über mal diesen Namen auszusprechen, Epaphroditus. Also man weiß, dass da Aphrodite drin steckt, der Name dieser griechischen Liebesgöttin, dann ist es einfacher auszusprechen. Ich glaube, es ist das gleiche wie die Venus bei den Römern. Ja. Gestern haben wir ja den Venusstern bewundert, der so hell leuchtet bei unserem Nachtspaziergang. Da könnt ihr also wunderbare Sterne sehen nachts. Ob es heute so ist, weiß ich nicht. Das Wetter ist ein bisschen schlechter. Aber gestern war eine wunderbare Sicht. Also Aphrodite, diese Liebesgöttin. Und der Name steht ja eben für lieblich, liebevoll, Liebe. Und dieser Epaphroditus, er war sicherlich auch voller Liebe. Er hat also diese Strapazen auf sich genommen, von Philippi nach Rom zu reisen, um den Apostel Paulus zu besuchen, zu trösten, ihm beizustehen. Und dabei, werden es gleich hören, wurde er aber krank, todkrank. Es steht nicht, woran er erkrankt ist, man kann es nur vermuten, weil es am Schluss ja heißt, für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen. Entweder ist er schon bei der Reise irgendwie erkrankt, die ja sehr strapaziös war damals, dass man nicht einfach hingeflogen und dann mit einem Bus abgeholt worden, sondern mit Schiff und Land und vielleicht auf Pferd und wie auch immer oder zu Fuß. Und da kann natürlich viele Sachen passieren. Oder er hat Apostel Paulus auch in der Gefangenschaft besucht. Wir wissen nicht genau, ob er da noch in der Mietwohnung war oder vielleicht in einem kalten, nassen Kerker geschmachtet hat. Vielleicht war er auch mit eingesperrt und da kann man wirklich krank werden. Vor allem, wenn man schwach auf den Bronchien ist, so wie ich. Ich hätte da sehr schnell wahrscheinlich eine Lungenentzündung, wenn ich da in diesen nassen Kerkern schmachten müsste. Ist nicht so einfach. Aber er wurde wieder geheilt. Der Herr hat sich über ihn erbarmt. Und das lesen wir jetzt hier über diesen Epaphroditus. Doch ich habe es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden. Und nun bekommt er schöne Bezeichnungen, meinen Bruder. Er ist also ein geistlicher Bruder, ein gläubiger, wiedergeborener Christ. Und meinen Mitarbeiter Synergos, also der im Werk des Herrn mitarbeitet. Und Mitstreiter Synstratiotes steht hier wörtlich. Mit Stratege oder mit Soldat kann man das übersetzen. Er hat also nicht nur Gottesdienste besucht, sondern hat auch mitgekämpft für die Verbreitung des Evangeliums. Etwa indem er auch diesen Brief dann an die Philipper überbringt, der ja ganz wichtig ist für diese Gemeinde und auch für uns heute noch. Der auch euer Gesandter ist, da steht Apostolos, aber das heißt ja zunächst einmal nur Gesandter. Apostello heißt aussenden. Und es ist nicht zu verwechseln mit den 12 Aposteln des engsten Jüngerkreises oder dem Apostel Paulus als letztberufenem Apostel, der den Herrn gesehen hat vor Damaskus. 1. Korinther 9, Vers 1. Ich habe den Herrn gesehen. Das wird ausdrücklich betont als Voraussetzung für das Apostelsein. Deshalb gibt es heute keine Apostel mehr im urchristlichen Sinne. Weder bei den Neuapostolischen, noch bei den Katholisch-Apostolischen, noch bei irgendwelchen charismatischen Apostelsekten. Apostel waren die, die damals das Fundament gelegt haben für die Grundlegung der Gemeinde, Epheser 2, Epheser 4. Und wir bauen jetzt darauf. Der Begriff Apostolos als Begriff an sich im Griechischen, das betrifft aber einfach den Gesandten, aber nicht Apostel wie damals in urchristlicher Zeit. Und so war auch ein Epaphroditus ein Gesandter, ein Ausgesandter der Gemeinde. und Diener meiner Not. Hier steht nicht Diakonos, sondern Leiturgos. Das ist praktisch ein Diener, der einen priesterlichen Dienst verwaltet, in dem Fall auch eine Geldspende überbracht hatte. Und das ist auch eine Verantwortung, da kann man nur zuverlässige Menschen dazu einsetzen. Und so ist auch wichtig in unseren Gemeinden, Schatzmeister oder Kassier, das müssen wirklich Menschen sein, die absolut zuverlässig sind, vertrauenswürdig, die kein Geld hinterziehen. War das bei Judas Iskariot auch so? Nein, da heißt es im Johannesevangelium, er war ein Dieb, ja, der hat sich an der Kasse bedient, als die Frau vor dem Passion Jesu, vor dem Einzug nach Jerusalem, ihm die Füße gesalbt hatte und das Nardenöl ausgegossen, was einen ganzen Jahreslohn wert war. Da sagte dieser Judas, man hätte es auch den Armen geben können. Dann heißt es aber, er hat nicht an die Armen gedacht, sondern an sich selber, weil er ein Dieb war. Da wird dieser Judas Iskariot, der Verräter, nochmal deutlicher gekennzeichnet. Solche Menschen darf man nicht in die Kasse setzen, dass der Herr Jesus trotzdem getan hat. Das ist interessant, da kann man viel drüber nachdenken. Er wollte ihm vielleicht eine Chance geben, sich zu bewähren, hat bis zum Schluss immer wieder ihm ja sogar noch die Füße gewaschen. Das war eine letzte Einladung, dass er umkehren hätte sollen von seiner Sünde. Aber das bleibt ein großes Geheimnis, dieser Judas Iskariot. Ein abschreckendes Beispiel. Aber hier Epaphroditus, er ist ein zuverlässiger Diener meiner Not, auch ganz materiell. Er hat die Geldspende überbracht von den Philippern und anderen Gegenden an den Apostel Paulus bei seiner Reise. Aber jetzt möchte er zurück. Und zwar, jetzt wird der Grund genannt, warum er nach Philippi zurückkehren möchte. Er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Also vor allem das Verlangen nach seiner Heimatgemeinde ist es, die ihn zurücktreibt von Rom. Er möchte wieder bei seinen Geschwistern dort sein. Und die Frage ist, hast du auch Verlangen nach deiner Heimatgemeinde? Ich hoffe, jeder von uns hat eine Heimatgemeinde, wo er gerne hingeht, wo er liebe Geschwister trifft, wo das Evangelium klar verkündigt wird. Wer keine Heimatgemeinde hat, der kann ja beten, dass er eine findet. Und das Prinzip ist ja möglichst nahe am Wohnort. Und wenn da nichts ist, muss man die Kreise weiterziehen. Es ist nicht der Gemeindetourismus, dass man 100 Kilometer fährt, sondern möglichst erstmal gucken, ist an meinem Ort eine bibeltreue Gemeinde? Und wenn da keine ist, was leider heute oft der Fall ist, dann würde ich so einen Zirkel nehmen um meinen Ort rum und immer weitere Kreise ziehen, ja, und sehen, wo die nächstmögliche Gemeinde ist, wo ich geistlich gestärkt werden kann. Also er hatte Verlangen nach euch allen, er möchte wieder nach Philippi, diese Gemeinde, und war bekümmert, weil er gehört hat, dass er krank gewesen ist. Also nicht bekümmert um sich selber, weil er krank ist, sondern weil sie sich Sorgen um ihn machten. Er möchte ihnen zeigen, er ist wieder geheilt worden, er ist wieder gesund. Auch deshalb möchte er wieder kommen und sagen, schau, der Herr hat mich geheilt, jetzt bin ich wieder da, ihr braucht euch nicht mehr um mich sorgen. Eure Gebete haben Frucht getragen. Auch das liegt ihm am Herzen. Und dann schreibt der Apostel Paulus weiter, er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren, denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahegekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Also nicht die ganzen Philipper mussten alle nach Rom reisen, um Apostel zu dienen. Epaphroditus war praktisch der Vertreter von Philippi, der dem Apostel beigestanden hat. Aber dabei wurde er todkrank. Und hier stellt sich die Frage an uns, auch wir Christen heute können ja auch krank werden. Und wenn wir nicht entrückt werden sollten, werden wir ja alle durch das Todestal müssen und sterben, mehr oder weniger qualvoll, manche schnell, manche langsam. Und die Frage stellt sich ja für jeden von uns, wie gehe ich als Christ mit Krankheit um? Ich habe da ausführlich darüber gepredigt bei der Auslegung des Jakobusbriefes. Kann ich jetzt hier nicht alles wiederholen, aber doch ein paar kurze Hinweise. Krankheit hängt mit dem Sündenfall zusammen. Das war nicht im Paradies bei Adam und Eva, aber nachdem sie selber wie Gott sein wollten und von der Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hatten, kamen Krankheit, Vergänglichkeit, der Fluch, auch der Mühsal der Arbeit über sie und eben auch der Tod. Und das betrifft uns alle, weil wir Nachkommen von Adam und Eva sind. Wir sind nicht mehr im Paradies, sondern daraus vertrieben. Und so müssen wir Krankheit annehmen, weil sie zusammenhängt mit dem Sündenfall. Früher oder später werden wir alle mehr oder weniger krank werden, manche nur ganz wenig, manche sehr schwer. Ja, damit müssen wir rechnen, ob wir jetzt jung oder alt sind. Es gibt auch junge Menschen, die sehr krank sind. Ich kenne da einige Beispiele, auch viele Kinder, die schon sterben. Also das ist allgegenwärtig und wir können nicht immer einen Zusammenhang konstruieren und sagen, der wurde jetzt besonders krank, weil er besonders viel gesündigt hat. Das war ja das Thema bei Hiob, dass manche seiner Freunde ihm das vorgeworfen haben. Ich habe genau vor einem Jahr, das Buch Hiob in einzelnen Teilen erklärt. Und da habe ich ja auch gesagt, dass das nicht immer so sein muss. Es kann manchmal sein, dass jemand selbstverschuldet krank wird, wenn er drogensüchtig ist oder irgendwie beim Sport sich übernommen hat und solche Dinge. Da gibt es schon selbstverschuldete Nöte. Ja, da muss man nicht die Knochen brechen, indem ich gewagte Turnkunststücke mache. Das ist klar. Aber sonst an sich kommt Krankheit einfach global gesehen infolge des Sündenfalls über uns, mehr oder weniger, früher oder später. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Nun, wir sollten zunächst einmal das so annehmen, dass Krankheit kommt. Denn Krankheit dient dazu, dass wir aus dem oberflächlichen Leben herauskommen, dass wir in die Tiefe geführt werden, dass wir näher zu Jesus kommen, zu ihm flehen. Wir dürfen auch die Hilfe von Heilmitteln, wir haben ja einen Kräuterfachmann unter uns hier, und auch von Ärzten in Anspruch nehmen. Es hat Gott wachsen lassen, diese Kräuter, und er hat uns auch die Heilkunst geschenkt. Allerdings keine okkulten Praktiken, bitte, wo irgendwie von esoterischen Energien, Energieströmen und Ähnlichem die Rede ist. Das ist dann das Gebiet der Esoterik. Da kann man das sehr schnell erkennen, wenn plötzlich von Energieströmen da gesprochen wird. Dann geht es ins Übersinnliche hinein. Das nicht. Aber alles, was sich natürlich gebrauchen lässt, wo Wirkstoffe sind in den Pflanzen, auch in den Tabletten. Ich nehme aber lieber Pflanzen, soweit es geht. Manchmal geht es halt nicht mehr anders, muss man auch Tabletten nehmen. Aber das sind Wirkstoffe, die Gott gebraucht hat, wachsen lassen und auch Kenntnisse von Menschen, die gelernt haben, zum Beispiel zu operieren und so weiter. Das dürfen wir natürlich in Anspruch nehmen. Auch graue Star ist gut gegangen, die Operation, Gott sei Dank. Ja, und solche Dinge sind ja da. Und trotzdem wissen wir werden hier keine bleibende Stadt haben. Irgendwann wird unser irdisches Haus abgebaut und dann bekommen wir aber wenn wir gläubig sind, den herrlichen Auferstehungsleib, mit dem wir im Himmel beim Herrn sein dürfen. Ja, genau, Halleluja, da freuen wir uns. Wir dürfen beten um Linderung oder Heilung. Und jetzt noch die Frage, ich will das Thema Krankheit jetzt hier nicht ausdehnen, das ist ein kleiner Exkurs, aber die Frage, wie sollen wir umgehen, auch in der Gemeinde, wenn wir krank sind? Da kann man natürlich auch um Heilung beten. Aber da gibt es ganz klare Regelungen, das lese ich doch kurz vor, in Jakobus Brief Kapitel 5, Jakobus 5. Da steht die biblische Regel, wenn jemand krank ist, was dieser Mensch tun soll. Jakobus 5, Abvers 13. Leidet jemand von euch Unrecht, der soll beten. Ist jemand guten Mutes, also fröhlich, der soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, der soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Hier stehen ganz klare Hinweise, wenn man krank ist. Also vorausgesetzt, jetzt man muss auch die Ärztkunst nicht verachten, aber als erstes soll man sich zum Herrn wenden. Und da kann man auch die Ältesten rufen, und zwar zu sich. Es steht nicht, dass das in der Gemeinde so als Großveranstaltung und Show stattfinden soll, finde ich nirgends, sondern zu sich nach Hause rufen, in aller Stille. Und die sollen für ihn beten, mit Ölsalben als Symbol des Heiligen Geistes, und dann beten. Auch einander die Sünden bekennen. Nicht nur der Kranke, sondern auch die Ältesten sollen auch zeigen, wir sind auch begnadigte Sünder. Und dann heißt es, wenn alles das geschehen ist, wird er gerettet werden von seinen Sünden, wird ihm vergeben werden, und der Herr wird ihn aufrichten. Da steht nicht heilen, sondern aufrichten. Aufrichten kann heißen, durch die Sündenvergebung bekommt er ein befreites Gewissen. Es kann auch heißen, dass er eine Linderung erfährt, dass es ihm wieder besser geht, aber dass er nicht ganz geheilt ist. Es kann aber auch heißen, dass er geheilt wird, dass er wieder ganz wiederhergestellt wird. Alle drei Möglichkeiten stecken in dem Wort aufrichten drin. Also da steht aber nicht, der Herr wird ihn heilen um jeden Preis. Das steht nicht da. Müssen die Bibel sehr genau lesen. Ja. Deshalb halte ich nichts von diesen Heilungsshows, charismatischen Wunder- und Zeichenveranstaltungen. Da ist viel Unbiblisches, falsche Geister, Schwärmerei. Das sollten wir uns nicht gemeinsam dort machen mit diesen Dingen. Ja, soweit ein kleiner Exkurs zum Thema Krankheit und Heilung. Da könnt ihr noch viel sagen. Aber ich möchte zum Schluss nochmal auf den Epaphroditus eingehen und seine Dienstbereitschaft. Er soll also zurückkehren zu den Philippern, den Brief überbringen. Sie sollen ihn in Freuden aufnehmen und wissen, dass der Apostel Paulus ihn zurückgesandt hat. Nicht, dass der den Apostel Paulus verlassen hätte, sondern er wird zurückgesandt. Ja, aus diesen Gründen, die genannt sind. Er hat Verlangen nach ihnen und sie sollen sehen, dass es ihm wieder gut geht, und er bringt den Philipperbrief und dankt für die Gaben und all diese Dinge. Das ist sein Auftrag jetzt als Bote, in seine Heimat zurückzukehren. Und deshalb sollen sie ihn mit Freude aufnehmen und in Ehren halten. Und dann wird nochmal betont, für das Werk des Christus ist seinem Tod nahe gekommen. Nicht aus eigener Schuld oder irgendwie Übermut oder weil er auf dem Schiff vielleicht irgendwie ins Wasser gesprungen ist oder was, sondern für das Werk des Christus. Dadurch ist seinem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Zum Dienst möchte ich abschließend nochmal zwei Beispiele bringen. Ihr kennt sicherlich den Evangelisten Moody, M-O-O-D-Y geschrieben, Moody. Er hat auch überlegt, wie er dem Herrn dienen kann, so ähnlich wie Timotheus oder Epaphroditus oder auch Paulus. Und da gibt es folgende Begebenheit, die möchte ich euch vorlesen. Moody bat mit vielleicht 18 Jahren, er war also da noch ein ganz junger Christ, den Superintendenten, sowas wie ein Dekan, seiner Gemeinde um Arbeit. Dieser Superintendent sagte ganz beiläufig zu dem Moody, der damals noch kaum lesen und schreiben konnte, also 18-Jähriger, ja, er könnte vielleicht hinaus auf die Straße gehen und alle Jungen, die er auftreiben könne, in die Kirche bringen. Einfach so Pionierarbeit, geh raus auf die Gosse. Und damals gab es viel Elend in diesen Städten. Er ging auf die Straße und sprach die Jungen an und sagte, Jungs, wollt ihr nicht mit mir in die Sonntagsschule kommen? Fragte er sie freundlich. Und dann fragten die zurück, gibt es da ein Picknick? Die haben natürlich gleich wieder ans Essen gedacht. Dann antwortete er sehr weise, kommt mit, dann werden wir es ja sehen. Hat nicht gesagt, nein, kommt mit, wir werden es ja sehen. Sie schlossen sich an, während Moody weiter durch die Straßen und Hinterhöfe lief und triumphierend dann schließlich 18 zumeist verlumpte und barfüßige Kinder in der Kirche abliefern konnte. Richtige Straßenjungs. Und er sagte dann, das war der glücklichste Tag in meinem Leben. Ich hatte herausgefunden, welchen Auftrag ich zu erfüllen hatte. Das, was er konnte, so wie ein Dombaumeister. Wenn man das nicht sein kann, ist man Steinmetz. Wenn man das nicht kann, dann bringt man den Mörtel herbei. Also einfache Dienste. Und dann auch von Spurgeon. Er berichtet über den Missionar David Brainerd. Brainerd schreibt sich B-R-A-I-N-E-R-D, Brainerd. Ein großer Missionar, der unter den Indianern gewirkt hat. Eines Tages, sagt Spurgeon, sah man ihn in seiner Hütte liegen, wie er ein kleines Indianerkind das ABC aussprechen lehrte. Wie, sagte jemand, der ihn dabei traf, lehrt dieser David Brainerd dem kleinen Indianer seine Buchstaben? Ja, sagte er, ich habe Gott um die Gnade gebeten, solange ich lebe, nützlich sein zu dürfen, und da ich nun zu schwach bin, um zu predigen oder irgendetwas anderes tun zu können, unterrichte ich dieses kleine Kind und suche ihm das Alphabet beizubringen. Und so möchte ich fortfahren, etwas für meinen Meister zu tun, bis ich sterbe. Also seid ihr nicht zu schade für geringscheinende Dienste. Jeder Mensch ist vor Gott wichtig. Und jetzt noch ein Aufruf an uns. Und das habe ich auch aus einem Gemeindebrief mal gefunden. Das ist eine Todesnachricht. Und so sieht es leider in vielen Gemeinden aus. Das ist jetzt ein eher negatives Beispiel zur Abschreckung, wie es bei uns nicht sein soll. Diese Todesnachricht hieß folgendermaßen: Die Nachricht vom Tod unseres Bruders namens jemand anders, eines der wertvollsten Mitglieder unserer Gemeinde, hat uns alle erschüttert. Also wie heißt dieser Bruder? Vorname jemand, Nachname anders. Bruder jemand anders hinterlässt eine Lücke, die sich nur schwer wird füllen lassen. Jemand anders hat unserer Gemeinde seit vielen Jahren angehört und er hat weit mehr geleistet, als man normalerweise von einem Menschen erwarten kann. Wenn etwas erledigt werden musste, wenn Hilfe nötig war oder man einen Zuhörer brauchte, wie oft hieß es einstimmig, das soll jemand anders machen. Also der Bruder jemand anders, ja, oder die Schwester jemand anders, egal. Gerade wenn Freiwillige gesucht wurden für Dienste, so war es selbstverständlich, dass sich jemand anders zur Verfügung stellte. Jemand anders war ein wunderbarer Mensch, manchmal fast ein Übermensch. Aber ein Einzelner kann ja nicht alles tun, um die Wahrheit zu sagen, man erwartete in der Gemeinde zu viel von jemand anders. Und deshalb ist er jetzt tot, ja. War zu viel für ihn. Mit anderen Worten, das heißt, der Herr ist unser Haupt, wir sind seine Glieder und jeder darf seine Gaben einbringen zum Bau der Gemeinde, zum Bau des Reiches Gottes, zur Verherrlichung Gottes des Vaters und seines Sohnes Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitten, dass wir dazu aufstehen. Herr, schenk bitte, dass wir nicht alles auf jemand anders schieben, sondern selber anpacken, wo du uns hinstellst. Dass wir wie ein Paulus, ein Timotheus, ein Epaphroditus unsere Gaben einbringen. Ob wir jung oder alt, Bruder oder Schwester, Kind oder Opa sind, Herr. Du kannst jeden gebrauchen, da zu dienen, wo du es möchtest. Leite uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir es in Freuden tun, in Vollmacht und in Liebe zu dir und zu den Menschen, die du uns vor die Füße stellst, damit wir ihnen dienen. So segne uns bitte weiterhin auch an diesem Tag. Amen.
Amen.